Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Und zu denen begrüßt sie Maria Elmenreich. Die Zeit wird knapp. Wer noch das richtige Geschenk besorgen möchte, um es zu Weihnachten überreichen zu können, muss sich allmählich ranhalten. Geschenke gehören bekanntlich zum Weihnachtsfest wie der geschmückte Baum, wie Kartoffelsalat oder Karpfen, wie Gottesdienstbesuch oder, Klischee, Familienkrach. Ob liebevoll erdacht, womöglich selbstgemacht, aufwendig verpackt und erwartungsvoll übergeben oder als lästige Pflicht empfunden, in aller Eile besorgt und in letzter Sekunde unter den Baum gelegt, es wird geschenkt. In diesen Advents- und Weihnachtstagen werden wir in den Kulturfragen über das Geben und Nehmen sprechen. Und heute zum Auftakt wollen wir der Philosophie des Schenkens auf den Grund gehen, wollen nach Sinn und Unsinn, nach Herkunft, Tradition und Ritual fragen. Meine Gesprächspartnerin ist die Kultursoziologin Elfi Miklautz. Sie ist Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien und im Jahr 2010 ist von ihr das Buch Geschenkt erschienen. Tausch gegen Gabe, eine Kritik der symbolischen Ökonomie. Frau Miklautz, was ist ein Geschenk? Gibt es so etwas wie eine handfeste Definition, die auf alles zutrifft?
Ja, wir könnten das mal ganz formal angehen und dann könnte man sagen, es handelt sich dabei um das freiwillige, unentgeltliche Überlassen eines Guts, eines Gegenstandes an den Geschenknehmer, die Geschenknehmerin. Wobei wir damit schon Fragezeichen aufmachen, nämlich Fragezeichen im Hinblick darauf, ob denn das tatsächlich so freiwillig ist, ob denn das tatsächlich so unentgeltlich ist. Aber formal gesehen wäre das eine kurze Definition.
Wo sehen Sie die Freiwilligkeit in Gefahr?
Nun, das Übermitteln von Geschenken ist ja eine stark ritualisierte und von Normen umstellte Praxis, eine soziale Praxis, in der wir durchaus auch verpflichtet sind dazu, uns wechselseitig zu beschenken, weil wir sonst in irgendeiner Weise einen Affront begehen würden, wenn wir uns dem völlig entziehen würden. Das heißt, es gibt eben durchaus eine Verpflichtung, beispielsweise, wenn man von jemandem etwas geschenkt bekommen hat, darauf in irgendeiner Weise zu antworten. Das Minimum wäre, dass man sich dankbar zeigt. Besser wohl wäre es, wenn man auch eine Gelegenheit findet, wo man ein Gegengeschenk machen kann.
Woher kommt das alles? Gibt es so etwas wie einen Ursprung des Geschenkes, wenn wir so ganz tief in die Geschichte unserer Menschheit zurückgehen und womöglich im Wald und beim Säbelzahntiger landen?
Also über die Tiere kann ich da jetzt nicht so viel sagen, aber üblicherweise geht man davon aus, dass der Ursprung des Schenkens im Opfern liegt, im Opfer an die Götter. Sie können das heute noch auf der Sprachebene im Wort offerieren auch wahrnehmen. Ein Opfer, mit dem man die Götter günstig stimmen wollte, nicht? Und also diese Form des jemanden günstig stimmen wollen, Vertrauen aufbauen, eine Beziehung herstellen, das wären sicher auch Aspekte, die heute beim Schenken noch eine wichtige Rolle spielen.
Klingt so kurz vor der Grenze zur Bestechung.
Also es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Formen des Schenkens, wenn man etwa an unterschiedliche Anlässe oder an unterschiedliche Arten von Beziehung denkt. Und da ist die Grenze zur Bestechung durchaus auch nicht sehr weit entfernt mitunter, nicht? Es hängt von der Beziehung zum Gegenüber ab, dem man etwas schenkt. Beispielsweise in sehr intimen Liebesbeziehungen ist das eine völlig andere Angelegenheit als, weiß ich, wenn man formelle Höflichkeitsbezeugungen durch einen Blumenstrauß oder so bekundet.
Aber kann man zusammenfassen, dass in einer zwischenmenschlichen Beziehung sich etwas verändert, wenn ein Geschenk ausgetauscht wird?
Auf jeden Fall. Also oft ist das Geschenk ja überhaupt so eine Art Beziehungsangebot, das jenseits der Sprache eben signalisiert, dass man den anderen wertschätzt, ihn anerkennt, ihm Ehre erweist und dadurch eben eine Bindung versucht herzustellen. Und diese Bindung ist ja auch eine Aufforderung, nicht? Also man kann sich da schlecht entziehen, man kann nicht auf ein Geschenk gar nicht antworten. Also selbst wenn man es zurückweist oder sich nicht dankbar zeigt, ist das eine Form von Antwort, die auf der Beziehungsebene etwas verändert. Normalerweise ist es eben so, dass man in irgendeiner Weise positiv respondiert auf dieses Angebot und dann eben auch durch entsprechende Gesten kundtut, dass man bereit ist, diese Beziehung auch aufzunehmen zum anderen in dieser Weise.
Wir sprechen über die Beziehung und der Soziologe Georg Simmel hat 1908 in seinem Exkurs über Treue und Dankbarkeit das Schenken und Beschenktwerden als Netz einer Gesellschaft bezeichnet. Kann man überhaupt erst von einer Gesellschaft sprechen, wenn in ihr gegenseitig geschenkt wird? Muss man diese Formulierung so verstehen?
Ja, auf jeden Fall. Also Simmel meinte das auf jeden Fall so. Das ist so eine ganz elementare Form des Beziehungenherstellens, des Beziehungenaufnehmens. Man kann das auch bei kleinen Kindern wahrnehmen, dass die also mitunter auf Leute zugehen und ihnen einen Gegenstand entgegenstrecken. Also so eine Aufforderung, wahrgenommen zu werden und in eine Beziehung einzutreten miteinander. Und diese Netzwerke sind eben eine sehr wichtige, elementare Angelegenheit in einer Gesellschaft, weil wir ja nicht nur diese formellen Beziehungen, wie sie beispielsweise über Arbeitsbeziehungen da sind, miteinander eingehen, sondern eben auch persönliche Beziehungen brauchen.
Die persönliche Beziehung, wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass sie sich verändert, wenn ein Geschenk in welcher Form auch immer ausgetauscht wird. Wer ist denn beim Schenken der eigentliche Profiteur, der Nehmende oder der Gebende? Also Großzügigkeit löst ja auch bei vielen befriedigende Gefühle aus.
Nietzsche ist ja so weit gegangen zu sagen, Schenken sei eine Notdurft und man solle sich glücklich schätzen, dass der Nehmende bereit war, überhaupt zu nehmen, nicht, wenn man eben dieses Gefühl braucht, geschenkt zu haben und sich da in der eigenen Großzügigkeit an sich selbst erfreuen kann. Profiteure, das Wort gehört eigentlich in einen anderen Zusammenhang, nicht? Das Wort gehört in die Ökonomie, wo es darum geht, seine Interessen zu verfolgen, Profit zu machen, Gewinne zu machen. In der Welt des Schenkens soll ja genau das, zumindest vermeintlich, sistiert sein, ja. Das soll ja genau ohne irgendwelche Erwartungen gegeben werden und die Freude des Beschenktwerdens empfunden werden, etc. Wobei das natürlich, und auch da gibt es entsprechend kritische Sichtweisen, eine Art von sozialer Lüge ist, nicht? Weil in Wirklichkeit ist das eben ein verpflichtendes, wechselseitiges Austauschen, das aber symbolisch verbrämt wird zu einem freiwilligen, großzügigen Akt.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt doch immer wieder die Idee der reinen Gabe, die doch eher eine Art Irrglaube sein soll. Die gibt es gar nicht, heißt es, weil es eigentlich genauso wenig auch keine Selbstlosigkeit gibt.
Ja, also diese Idee der reinen Gabe, mit der hat sich Jacques Derrida sehr ausführlich auseinandergesetzt. Er meinte, wenn es Gabe gibt, dann wäre das so, dass sowohl der Gebende als auch der Nehmende das ohne Intention tun müssten und sofort wieder vergessen. Also das Geschenk dürfte gar nicht als Geschenk erscheinen und wahrgenommen werden, weil es sonst sofort in diesen Tauschkreislauf wieder eingebunden ist und eben nicht dieses Tit for Tat unterbricht. Aber das sind natürlich jetzt Spekulationen, nicht? Also wir in unserer sozialen Praxis wissen das alle, dass es sich dabei um ein wechselseitiges Tauschverhältnis handelt, vergessen das aber ganz gerne, beziehungsweise ja, wir ziehen da so eine Art Schleier vor, um das nicht wahrnehmen zu müssen, weil die Welt ja sonst doch eine sehr pragmatisch kalte werden würde, wenn wir gar nicht mehr dieser Illusion, dass es sowas wie unentgeltliche, uneigennützige Handlungen geben könnte. Also wenn wir das gar nicht mehr hegen würden, dann wäre das Leben doch sehr kühl.
Würden Sie so weit gehen, wir stehen jetzt wenige Tage vor Weihnachten, dass wir in den kommenden Tagen und womöglich auch noch Wochen eigentlich in ein großes Märchenreich eintauchen und uns etwas vormachen, Geschenke austauschen und eigentlich alle ein wenig wieder zu Kindern werden? Würden Sie so weit gehen?
Ja, auf jeden Fall. Genau so würde ich das sehen. Das ist so ein Traum, den wir da inszenieren. Und dieser Traum, an den wir selbst ja, also wir haben diese Sehnsucht, allein der Glaube fehlt uns mitunter, ja. Aber Kinder sind da dankbare Adressaten von solchen Geschenkfesten, wie es ja das Weihnachtsfest eins geworden ist, weil wir sie glauben machen können, dass es sowas gibt wie so eine magische Ökonomie, wo man was bekommt, ohne irgendwas dafür tun zu müssen, ohne etwas leisten zu müssen, also wo die Geschenke quasi vom Nachthimmel regnen und man sich daran erfreuen kann. Das ist sehr wichtig, dass wir eben diesen Glauben an dieses andere miteinander leben, aufrechterhalten und immer wieder jährlich von Neuem uns vergegenwärtigen, diesen Traum.
Jetzt haben Sie die Kinder zu Weihnachten schon angesprochen. Die Geschenke an Kinder zu Weihnachten wurden ja in einer gewissen Weise in unserer Kultur ausgelagert, outgesourced. Da gibt es den Weihnachtsmann, da gibt es das Christkind, die eigentlich Schenkenden sind, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Was hat es mit diesem Outsourcing zu tun? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, aber das ist genau der Grund, liegt genau darin, dass wir eben den Kindern vergegenwärtigen wollen, dass es mythische Figuren, die von weit her kommen sind, die da schenken und ihnen etwas geben, dass es eben nicht Eltern, Verwandte, Bekannte sind, denen man sich gegenüber dann irgendwie doch dankbar zeigen müsste, sondern dass es eben so eine himmlische Verschwendung und Verströmen von Gratisgaben gibt, das wollen wir ihnen damit vermitteln. Deswegen müssen diese Figuren eben auch so Märchenfiguren, außerweltliche Figuren sein.
Und die Pädagogik im Jahr 2019, 2020 ist ja dann doch abgekommen von dem strafenden Knecht Ruprecht, der erstmal fragt, welche Missetaten hinter einem liegen, beziehungsweise hinter den Kindern liegen. Da ist man sozusagen noch ein bisschen mehr in die Märchenwelt eingestiegen.
Ja, genau. Der ursprüngliche Geschenkebringer war ja eben tatsächlich Nikolaus, nicht? Der war sozusagen doch ein sehr strenger Herr, der bestimmtes Wohlverhalten gefordert hat. Und als das dann überging an diese Figur des Christkinds oder später diese amerikanische Figur des Weihnachtsmanns, da war dann eigentlich mit der schwarzen Pädagogik dann auch Schluss. Und man konnte eben einerseits diese kindliche Figur mit den Löckchen oder so da heranziehen als Gabenbringer, andererseits eben diesen gemütlichen, älteren, weißbärtigen Herrn,
der nur Gutes bringt. Ja, wir sind schon sozusagen gemeinsam schon unter dem Weihnachtsbaum. Gehen wir doch auch nochmal da in die Geschichte zurück. Welchen Sinn hat denn eigentlich das Schenken zu Weihnachten? Warum wird im Christentum zur Geburt Jesu etwas geschenkt? Wo hat diese Tradition ihren Ursprung?
Ich glaube, da ist es wichtig, noch ein Stück weiter nach hinten zu schauen, noch sozusagen vor das Christentum. Es gab in Rom Feste rund um die Wintersonnenwende, die sogenannten Saturnalien. Und das waren sehr wilde, ausschweifende, karnevaleske Feste, die verbunden waren mit Ritualen der Statusumkehr. Die Sklaven wurden von den Herren beschenkt, es wurden so Art Scherzkönige auch installiert. Also all jene, die normalerweise nichts zu sagen hatten, Jugendliche, Kinder, Sklaven, haben plötzlich die Macht übernommen. Ja, und das war also durchaus eine für die Herrschenden jeweils recht gefährliche Zeit, diese Tage. Und Historiker haben eben herausgefunden, dass man im 4. Jahrhundert nach Christus absichtlich die Geburt von Christus auf diesen 25. Dezember, der also in besonderer Weise der Ausschweifung gedient hat, gelegt hat, um das ein bisschen zu kanalisieren. Ja, also um diese Wildheit und diese Gefahr, dass tatsächlich aus diesem Spiel der Statusumkehr ernst werden könnte, um der zu entgehen. Das ist mal so die eine Dimension. Die zweite Dimension, die da auch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass in diesen Winterrauhnächten die Ahnen quasi, Ahnengeister wiederkehren in diesen langen Nächten. Und auch die hat man versucht, in irgendeiner Weise günstig zu stimmen, indem man ihnen kleine Geschenke, meistens eben Milch oder Brot oder so Dinge, hingelegt hat. Verbunden damit war die Vorstellung, dass sozusagen die Reinkarnation dieser Ahnen die Kinder sind, also die noch nicht Initiierten, die noch nicht Teil der Gesellschaft sind, dass man also stellvertretend für die Ahnen auch die Kinder beschenken kann. Und diese zwei Traditionen kommen da so ein bisschen miteinander in Frage für diese Form des Einanderbeschenkens zu Weihnachten. Wobei es auch noch wichtig ist zu sagen, dass dieses familiäre Miteinandersein an Weihnachten und dieses Beschenken, das ist ja eine relativ späte Erscheinung. Also die gibt es ja erst im späten 18., frühen 19. Jahrhundert, also vor der Reformation, war das eigentlich überhaupt noch keine übliche Praxis, dass da Geschenke verteilt worden werden.
Schauen wir uns noch mal ein bisschen das Prozedere an. Es gibt genaue Regeln. Wir haben die schon zum Teil angesprochen. Man zeigt im Idealfall erst einmal Überraschung darüber, dass man überhaupt etwas geschenkt bekommt. Also dieses, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das erklingt in den nächsten Tagen immer wieder. Dann gibt es ganz häufig so ein Mutmaßen über den Inhalt. Also das Geschenk wird geschüttelt, es wird sich angeguckt, es wird gemutmaßt, was wohl da drin sein könnte. Und nach dem Auspacken natürlich gehört es sich, nochmals Überraschung zu zeigen und natürlich keine Enttäuschung, zumindest nicht in dem Moment, wenn der Gebende noch an der Seite steht. Woher kommt dieses enge Regelkorsett? Wie hat sich das herausgebildet?
Wie sich das herausgebildet hat, da kann ich wenig drüber sagen. Also sozusagen als historische Form des Verhüllens, Verpackens, aber rein phänomenologisch ist es ja evident, dass etwas, was verhüllt ist, einen zusätzlichen Geheimnischarakter kriegt und Freude macht, Spannung erzeugt. Nicht? Es geht ja beim Schenken ganz stark auch darum, eine bestimmte Spannung zu erzeugen. Bekomme ich etwas, was dem entspricht, was ich mir wünsche? Bekomme ich etwas, was der Beziehung, in der ich zu dieser Person stehe, in irgendeiner Weise korrespondiert? Man muss ja auch aufpassen, dass man also keine zu großen Geschenke macht, aber auch keine zu kleinen, dass man keine zu bedeutungsvollen Geschenke übergibt und keine banalen, nicht? Das hängt also ganz stark von der jeweiligen Beziehung ab. Und jedes Geschenk, das in einer Beziehung übermittelt wird, macht gewissermaßen noch einmal ein neues Angebot, wie es weitergehen könnte. Ja, also es kann sich vertiefen, verdichten, persönlicher werden oder eben flacher, banaler, irrelevanter. Und diese Verpackung ist eben so ein Hinauszögern noch dieses Moments der Spannung. Da wird das nochmal extra inszeniert. Verpackt werden die Geschenke ja auch, um sie eben anders aussehen zu lassen als das, was wir ohne dies jeden Tag in allen Auslagen in den Städten wahrnehmen, nicht? Also Massenprodukte, die alle einander gleichen, die müssen in irgendeiner Weise speziell und persönlich gemacht werden fürs Übergeben als Geschenk. Als erstes muss natürlich der Preis entfernt werden, nicht? Also wir wissen zwar alle in etwa, wie viel das wert ist, aber wir signalisieren damit auch, dass das eben kein normaler Tausch im ökonomischen Sinne ist, sondern etwas, was außerhalb dessen situiert ist. Die Gegenstände werden personalisiert. Es wird so eine symbolische Transformationsarbeit an diesen Massenprodukten geleistet, mit Hilfe derer wir uns dann eben tatsächlich kommunikativ über Gegenstände aufeinander beziehen können.
Dazu passt eigentlich ein Zitat, das ich von dem Soziologen Helmut Berking gelesen habe, der in einem Interview mal gesagt hat, Geschenke seien Gefühle zum Anfassen. Würden Sie dem dann zustimmen?
Genau, das ist ein schöner Ausspruch. Es geht tatsächlich darum, dass wir uns auch materiell vergegenwärtigen können und, wenn Sie so wollen, jeden Tag von neuem, nicht? Also wenn wir beispielsweise irgendeinen Gegenstand geschenkt bekommen haben, den wir uns in der Wohnung irgendwo hinstellen, dann vergegenwärtigt uns dieser Gegenstand jeden Tag von Neuem, dass es da jemanden gibt, mit dem man in dieser Weise verbunden ist. Ja? Das ist so ein Beziehungszeichen eigentlich, eine Form der materiellen Vergegenwärtigung von Beziehung, von Bedeutung.
Und damit sind wir eigentlich schon dabei, dass ein Geschenk nur der Anfang eines Zeitraumes einer Beziehung ja ist. Das Geschenk, das womöglich an der Wand hängt, in dem Moment, wo der einst Schenkende zu Gast kommt, um nochmal zu demonstrieren, ja, das ist wirklich gut angekommen. Das führt uns vielleicht so ein bisschen zum, ja, nicht ganz so positiven Ausgang eines Schenkaktes. Denn die Enttäuschung schwingt ja zumindest als Option auch immer mit, wenn man etwas überreicht oder wenn man etwas bekommt. Woran liegt es, dass manchmal ja auch Erwachsene noch zutiefst enttäuscht sind, wenn sie ein Geschenk bekommen haben? Was passiert da im Kopf und im emotionalen Zentrum bei jemandem?
Das Geschenk antwortet ja letztendlich auf die Sehnsucht, erkannt zu werden, wahrgenommen zu werden, als wichtig angesehen zu werden. Und das größte Geschenk ist in dem Sinne eines, mit dem man tief im Innersten erkannt wurde. Ja? Und wenn das nicht der Fall ist, dann führt das naturgemäß zu einer Enttäuschung. Man fühlt sich eben verkannt, man fühlt sich nicht angemessen wahrgenommen. Man hat den Eindruck, der andere verstehe nicht, wer man eigentlich sei. Oder hätte eben weder Lust noch Zeit investiert, um darüber nachzudenken. Insofern, ja, kann das eine schwere Enttäuschung sein. Vor allem in sehr engen Beziehungen ist das dann nicht gut für die weitere Entwicklung.
diese Gefühle, die da mitspielen, die führen uns ja häufig in vielen Beziehungen, wenn man so sich umhört, dazu, dass sich Menschen verabreden, sich gar nichts zu schenken an Weihnachten, um sich womöglich auch die Zeit zu schenken in den Tagen und Wochen vor Weihnachten, sich diesem Stress nicht auszusetzen. Ist das eine Alternative oder was signalisiert man eigentlich, wenn man sagt, wir schenken uns nichts?
Ja, man könnte das so eine Art Nicht-Angriffspakt nennen, nicht? Also man ist in dem Sinn dann ein bisschen ein Spielverderber, weil man dieses Spiel, dieses Ritual eben verweigert. Man fordert den anderen nicht heraus zu einer Antwort auf der Ebene der materiellen Übermittlung von Bedeutung, sondern sagt, das sparen wir uns, das tun wir uns nicht an. Und das ist natürlich auch eine sehr pragmatische Lösung, nicht? Also da geht einem auch nicht das Herz auf, wenn man an solche Vereinbarungen denkt. Ich denke, dass das auch etwas ist, was eher in der oberen Mittelschicht vorkommt, nicht? Also wo man illusionslos abgeklärt ist im Hinblick auf solche Dimensionen. Kann man machen, ist aber doch auch so, dass dann ein bisschen Leere, glaube ich, die Folge davon ist.
Dann gibt es noch den Mittelweg dazwischen, nämlich den Gutschein zu schenken. Es ist ja aus meiner Sicht so eine Art lauwarmer Kompromiss. Man gibt eine Richtung vor, indem man sagt, okay, hier ist ein Gutschein vom Buchgeschäft oder vom Bekleidungsgeschäft. Aber man verbrennt sich dann eben doch nicht die Finger mit einer endgültigen Festlegung. Die überlässt man dann doch lieber den Beschenkten.
Ja, nun, das ist doch sehr fantasielos, nicht? Also ich würde meinen, dass das möglicherweise bei Jugendlichen angemessen ist, wenn deren erwachsene Bezugspersonen, Verwandte eben nicht mehr so genau wissen, was jetzt tatsächlich interessant ist für die Jugendlichen, was wiederum auch darauf hinweist, dass die Beziehung nicht sehr eng sein kann, weil sonst wüsste man ja ein bisschen mehr über das Alltagsleben, die Interessen von den Jugendlichen. Ja, aber da kommt das häufig vor, nicht, dass Großeltern eben Enkelkinder mit Geld bedenken und die auch froh sind, jetzt nicht irgendeine, ich weiß nicht, eine gestrickte Kappe zu bekommen, die sie nicht ansehen mögen. Ja. Aber normalerweise macht man sich da doch ein bisschen zu einfach vielleicht, nicht? Also die eigentliche Idee des Schenkens im Sinne dieses den anderen in seinem So-Sein wahrnehmen, wird damit nicht erreicht.
Wenn wir jetzt die letzten 25 Minuten Revue passieren lassen und das nochmal uns durch den Kopf gehen lassen, worüber wir jetzt gesprochen haben in diesen Kulturfragen. Frau Miklautz, kommen Sie dann zu dem Schluss, Schenken ist eine Kunst?
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits geht es darum, möglichst fantasievoll mit dem Reglement, das vorhanden ist, umzugehen, das ein bisschen auch zu verändern, neu zu erfinden und auf eine individuelle Weise, originelle Weise mit diesen Normen umzugehen, die uns da umgeben, so dass man selbst sich auch dran erfreuen kann, weil man dem anderen tatsächlich dann Freude macht.
Und somit ein hochinteressantes Faszinosum für die Kultursoziologie eigentlich, das Schenken.
Ja, in mehrfacher Hinsicht. Also einerseits, weil es ja so eine elementare Form des Sich-Aufeinander-Beziehens ist, die im Schenken stattfindet, eben eines Sich-Aufeinander-Beziehens, wo man sich Worte sparen kann. Und andererseits eben eine sehr interessante Frage im Hinblick auf unseren Umgang mit der materiellen Kultur, dass wir eben Gegenstände nicht so sehr wegen ihres sogenannten Gebrauchswerts, sondern ganz stark auch in der Weise verwenden, dass wir damit Bedeutungen übermitteln und diese wechselseitig austauschen. Da hat Simmel ganz recht gehabt, eine ganz elementare soziologische Fragestellung, sich mit Geschenken auseinanderzusetzen.
Über die Philosophie des Schenkens habe ich mit der Kultursoziologin Elfi Miklautz gesprochen. Sie ist Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien und Autorin des Buches Geschenkt, Tausch gegen Gabe, eine Kritik der symbolischen Ökonomie. Unsere Gesprächsreihe über das Geben und Nehmen setzen wir am ersten Weihnachtsfeiertag fort. Über die Pflichten der Reichen wird meine Kollegin Anja Reinhardt dann mit der Philosophin Lisa Herzog sprechen am 25.12. Am Mikrofon heute war Maja Elmenreich. Ich empfehle Ihnen noch Kultur heute, jetzt gleich um 17.30 Uhr und danke Ihnen fürs Zuhören.